Bremer Börsenschnack mit Sascha und Patrick.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Und heute möchten wir euch mal wieder eher so ein theoretisches Thema näher bringen, was aber dann auch für die Börse ganz entscheidend ist. Ja, was sicherlich der eine oder andere vielleicht schon mal in der Uni gehört hat oder auch im persönlichen Verhalten, im Alltag spürt. Hört also auf jeden Fall in diese Podcast-Folge.
Unser Thema der Woche.
Wir geben euch heute mal einen Einblick in das Thema Behavioral Finance, also die verhaltenswissenschaftliche Kapitalmarktforschung, also wie spiegelt sich das Verhalten von Menschen wider und was für Einflüsse hat das auf die Investitionsentscheidung für Menschen. Also ein bisschen Psychologie kommt hier auch in das Thema mit rein, weil ja eben auch der Finanzmarkt einfach davon getrieben wird, wie sich die einzelnen Marktteilnehmer verhalten, weil die Preise ergeben sich ja entsprechend durch Angebot und Nachfrage. Und auf diese Nachfrage und das Angebot, das sind ja manchmal nicht immer die ganz rational getroffenen Entscheidungen, sondern auch oft eben emotionsgetrieben. Und da kommen eben die psychologischen Aspekte mit rein. Sascha, wenn du jetzt einfach mal so ein Bauchgefühl sagst, wie viel Prozent ist der Entscheidungen sind eher so, sag ich mal, rational getrieben? Und wie viel Prozent wiederum sind dann eher emotional getrieben an der Börse?
Tatsächlich würde ich sagen, 70-80% sind eher emotional getrieben.
Okay, also die Mehrheit sogar, genau. Okay, und dann kommen wir jetzt auch zum Thema Heuristiken. Sascha, wie würdest du eine Heuristik beschreiben? Also wie spielt das in dieses Thema mit rein?
Also Heuristiken sind einfach simple Regeln, die man sich irgendwie aufbaut, simple Berechnungsmethoden, die man ein Stück weit dann hat. Man könnte auch sagen, sowas wie eine gute Bauernregel, wenn man tatsächlich daraus dann irgendetwas ableitet, die man tatsächlich nicht so wirklich hundertprozentig beweisen kann, die aber tatsächlich auch immer irgendwie zumindest das Ergebnis ganz gut abschätzen und in den meisten Fällen irgendwie ganz gut funktionieren und uns irgendwie so ein bisschen die Möglichkeit geben, Halt zu haben und Entscheidungen tatsächlich dann unter Unsicherheit relativ schnell zu fällen, ohne da jetzt komplexe Modelle drauf zu packen.
Ja, und das ist eben das Entscheidende, dass auch die Heuristik, du hast ja gerade gesagt, dass es irgendwie man versucht damit Entscheidungen zu treffen mit irgendwelchen Regeln und dass man das teilweise auch gar nicht unbedingt bewusst macht. Also wir alle kennen das ja auch im Einkaufsladen, dass wir da unsere Standardprodukte kaufen, weil wir dann einmal irgendwie diese Entscheidung getroffen haben, dass das irgendwie vom Preis-Leistungs-Verhältnis her das Sinnvollste ist und uns dann auf diese Regel verlassen. Und genauso gibt es eben auch wichtige Heuristiken, die für die Börse relevant sind, weil was man ja eben sagen muss, eigentlich macht es erstmal vom Gefühl her Sinn, jede Entscheidung komplett neu zu durchdenken, aber da kommt natürlich auch wieder das Thema Informationskosten mit rein, also dass es einfach Zeit kostet, diese Entscheidung zu treffen. Deswegen kann man oft auch gar nicht, als sich auf irgendwelche Heuristiken zu verlassen. Fällt dir einfach mal ein Beispiel ein von einer Heuristik, die wir näher bringen können?
Wollen wir jetzt irgendwas von der Börse nehmen oder von irgendwie, keine Ahnung, eine Heuristik, die wir jetzt irgendwie im alltäglichen Leben haben.
Wie du magst. Also vielleicht können wir erstmal vom Alltag her und dann schwenken wir zur Börse. Von daher, das kann ja durchaus Sinn machen. So.
Ja, okay. Also eine Alltagsheuristik kann natürlich sein, dass ich tatsächlich sage, in dem Moment, wenn ich aus dem Fenster gucke und es regnet, dass ich mir dann andere Schuhe anziehe. Also obwohl ich jetzt gar nicht weiß in der Form, ob es der Fall wäre. Wäre eine simple Heuristik. Ich nehme, der Impuls ist quasi, ich sehe raus, Regen ist da, ich ziehe mir in der Form andere Schuhe an. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, die man nehmen könnte. Man könnte aber auch eine andere Heuristik zum Beispiel mal sagen, dass wenn man zum Beispiel immer eine Strecke lang fährt und zum Beispiel dort sieht, dass da irgendwelche Ampeln sind und ich weiß immer, wenn die eine Ampel rot ist und ich gerade eben vielleicht dann rechtzeitig nach der Grünphase losfahre oder ein bisschen langsamer fahre, dann komme ich über die nächste Ampel dann auch nochmal rüber. Das kann auch so eine Heuristik sein, wo wir das ja in der Form halt auch ein Stück weit haben. Ob das rational begründet ist, ob das überhaupt stimmt, kein Mensch weiß das irgendwie, sowas in der Art, weil vielleicht haben die auch ganz andere Schaltungssysteme, diese Ampeln, die dabei sind. Aber man erzählt sich dann immer, wenn die jetzt gelb ist, dann muss ich dann das und das machen, um dann doch schnell durchzukommen. Das sind so Heuristiken, die man dann auch ein Stück weit dann hat. Und ich meine, die klassische Heuristik, die man auch hat, die aber eigentlich überhaupt gar nicht funktioniert, aber was wir als Heuristik immer häufig wahrnehmen, gutes Beispiel dafür, wo Heuristik auch tatsächlich mal nicht funktionieren, ist zum Beispiel, wenn jemand irgendwie mal ins Spielcasino geht und Roulette spielt. Also viele haben die Heuristik zu sagen, okay, jetzt ist dreimal hintereinander rot gekommen, das nächste Mal muss ja irgendwie schwarz kommen. Also es gibt überhaupt keinen rationalen Grund dafür, dass es passiert. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das nächste Mal schwarz kommt, ist genauso wie vorher auch bei knapp 50%. Aber die Heuristik von vielen Leuten wird sagen, ach ja, ist schon so oft rot gekommen, jetzt muss ja schwarz kommen und deswegen werden sich dann viele Leute entscheiden, dann auf schwarz zu setzen gegebenenfalls. Das ist auch eine Form von Heuristik. Also deswegen, die können manchmal helfen, die können manchmal funktionieren, die können einfach manchmal totaler Schwachsinn sein. Also ganz klar.
Ja. Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Was mir da zum Alltagthema noch einfällt, ist, das hatten wir bei uns in der Uni immer sehr präsent, fand ich da auch spannend, so ein Konzertkartenexperiment. Und da zeigt auch mal wieder, ne, je nachdem, welchen Hintergrund man da irgendwie hat, entscheidet man dann unterschiedlich, obwohl die Ausgangssituation gleich ist. Ich zeige einfach mal das Beispiel. Das eine ist, ich gehe zum Konzert, habe für die Konzertkarte schon irgendwie 100 Euro ausgegeben, verliere denn die Konzertkarte, dann ist die Frage, kaufe ich mir dann für 100 Euro vor Ort die neue Karte? Da würden, oder das hat auch das Experiment ergeben, dass viele da eben sagen, ja, das mache ich dann an der Stelle. Andererseits ist es dann so, dass wenn ich jetzt zu einem Konzert gehe und 100 Euro in der Tasche habe und mir vor Ort die Karte kaufen will und dann diese 100 Euro verliere, dann eben nicht diese Konzertkarte kaufen. Obwohl das ja eigentlich quasi, man hat vorher 100 Euro verloren, müsste man sagen, müsste man bei beiden gleich entscheiden. Aber das ist dann die Entscheidung unterschiedlich. Und so ist es immer ganz interessant, wie man sich da verhält. Und dann jetzt vielleicht der Schwenk zur Börse. Was gibt's da für Heuristiken, die da oft entscheidend sind? Dann fange ich einfach mal mit dem ersten an. Das ist die Verfügbarkeitsheuristik. Und zwar, dass wir an der Börse oft sagen, dass wir ja irgendwelche Informationen haben und dass wir anhand dieser Informationen, die uns zur Verfügung stehen, entscheiden. Und oft ist es zum Beispiel so, das führt dann auch zu diesem Home-Bias. Also wir haben natürlich viel mehr Informationen von den Firmen, die hier irgendwie in Deutschland vor Ort sind, weil wir einfach in den Nachrichten mehr lesen, mehr von der Politik mitbekommen. Und deswegen uns eher auf die Anlagen hier in Deutschland konzentrieren. Aber das heißt natürlich eben nicht, dass das eine bessere Entscheidung ist, weil es natürlich genauso gut sein kann, in US-Firmen oder andere Firmen zu investieren. Aber uns stehen natürlich diese Informationen eher zur Verfügung und das verleitet uns dazu, dann eher da die Entscheidung zu treffen, weil wir uns damit wohler fühlen. Sascha, fällt dir noch eine Heuristik ein, die für die Börse interessant ist?
Ja. Anchoring ist eine der klassischen Heuristiken. Also wir haben mal die Situation, dass wir sagen, wir haben irgendwie einen Preis. Wir sehen irgendwie eine Aktie, die steht als Beispiel bei 100. So, und den sehen wir irgendwie 3, 4, 5 Wochen und dann wird sich in unser Gehirn halt quasi festsetzen, aha, das ist 100 wert. Wenn diese Aktie jetzt tatsächlich jetzt stark fällt, dann sagen wir auf einmal gefühlt, diese Aktie ist ja auf einmal billig, weil wir jetzt festgeankert haben darauf, dass dieser Wert irgendwie 100 sein sollte. Ob das jetzt richtig ist, ob das jetzt falsch ist, haben wir überhaupt nicht überprüft. Wir haben bloß diese 100 ständig gesehen. Das heißt, wir werden vielleicht sagen, oh, wir müssen die jetzt kaufen, obwohl vielleicht der faire Wert immer schon 80 gewesen ist. Andersherum genau das Gleiche, wenn eine Aktie immer weiter nach oben geht, tatsächlich als Beispiel, wir haben die 100 immer gesehen, jetzt steigt sie, jetzt steigt sie, jetzt steigt sie, dann sagen ganz viele Leute, ja, ich hätte die ja ganz gern, ich würde die gern kaufen, aber jetzt ist ja viel zu teuer, weil am Ende habe ich ja mal 100 gesehen, ich bin ja, mein Geist ist quasi fokussiert auf diese 100, jetzt steht sie bei 120, nee, dafür kann man sie nicht mehr kaufen, da warte ich mal wieder, bis sie fällt. Und das habe ich häufig schon mal gesehen, dass Leute das sehr, sehr lange machen und die Aktie dann nie kaufen, obwohl sie eigentlich gerne hätten, aber so stark in ihrem Bild verankert sind, weil sie die 100 immer noch im Kopf haben.
Okay, ja, das ist auch sehr, sehr interessant, das kennt man auch, finde ich, immer von einem selber, wenn man an der Börse irgendwie taktiert. Ein Thema, was mir da auch noch einfällt, ist die Repräsentativitätsheuristik. Und zwar, dass man, wir alle sind ja irgendwie Menschen, die gerne Logik mögen und die gerne wissen, okay, wenn das passiert, dann folgt das nächste Szenario. Und das sieht man auch, dass viele auch immer durch dieses Thema technische Analyse versuchen, anhand der Aktienkurse irgendwelche ja, bekannten Muster zu erkennen, die dann in Zukunft erneut auftreten und dass wir es eigentlich gar nicht wahrhaben wollen, dass gegebenenfalls manchmal es auch nicht logische Ereignisse sind, die da irgendwie aufeinander aufbauen, dass wir also eigentlich diese Neigung haben, kausale Zusammenhänge irgendwie zu erkennen, wo eigentlich gar keine Muster vorhanden sind und das ist da an der Stelle auch immer ganz, ganz interessant zu sehen. Und dann gibt es ja auch andererseits, jetzt haben wir hier einige Heuristiken vorgestellt. Auf der anderen Seite, wenn man sich mit Kapitalmarkttheorien beschäftigt, gibt es ja auch immer diese Effizienzmarkthypothese, die eigentlich ja sagt, ja, der Markt ist vollkommen effizient und niemand verhält sich da irgendwie irrational, steht dann ja in einer gewissen Diskrepanz und passt nicht zusammen zu diesen Heuristiken. Was kann man daraus jetzt für den Alltag lernen, Sascha, wenn man an der Börse handelt? Also sollte man sich da eher darauf verlassen, ist das ein effizienter Markt oder sollte man auch auf diese Heuristiken, die immer selber im Hinterkopf haben und daraus seine Schlüsse ziehen?
Also ich glaube, man sollte wissen, dass es diese Heuristiken gibt. Ich glaube, das ist viel, viel wichtiger, als jetzt das zu machen. Es gibt tatsächlich ja auch einige Investmentfonds, die versuchen, solche Heuristiken in der Form auch zum Beispiel auszunutzen. Man kann natürlich auch tatsächlich die These aufstellen, dass zum Beispiel sowas wie der Momentum-Effekt, den wir ja in der Folge auch schon diskutiert haben, ja auch eine Form von Heuristik ist, weil es gab ja auch Erklärungsansätze auch seit Behavioral Finance, also gerade aus diesen Heuristiken heraus, warum dieser Momentum-Effekt funktioniert, den kann man ja ausnutzen dann auch. Und das ist genauso der Punkt, wo man rangehen kann. Viel, viel wichtiger ist aber, dass ich selber weiß, dass ich kein Homo economicus bin, wie man das immer schön so sagt. Also, dass ich quasi nicht rational handle, sondern sich selber auch darüber klar machen, dass man selber auch diesen ganzen Heuristiken unterlegt und irrationale Entscheidungen fällt. Und wenn man sich dessen bewusst ist, kann man damit natürlich zumindest mit einer kleinen Dosis Rationalität drauf reagieren und damit wieder so ein bisschen auch dieses Thema Effizienzmarkttheorie mit beimischen. Das klingt jetzt vielleicht wie ein ganz komischer Widerspruch. Ich glaube, wir müssen beide Welten irgendwie leben. Also natürlich widersprechen die sich ganz stark, weil die Effizienzmarkttheorie sagt definitiv, also die Märkte sind effizient, Gefühle spielen keine Rolle. Tun sie offensichtlich ja manchmal auch. Und deswegen, und die Behavioral Finance sagt ja so, Effizienzmarkttheorie braucht kein Mensch. Die Menschen agieren sowieso irrational. Ich glaube, wie gesagt, wir müssen beide Theorien kennen. Wir müssen uns mit beiden Dingen auseinandersetzen und auch so ein bisschen wissen, dass wir emotional reagieren. Die Emotionen können auch Überrenditen generieren, keine Frage. Und wir können die auch rational vielleicht dann bewerten. Aber so ein bisschen immer diese beiden Seiten gleichzeitig spielen, das hilft immer gewaltig, wenn ich in einer Anlage unterwegs bin. Also das wäre meine Empfehlung.
Okay, ja super. Und es gibt auch immer noch eine ganz entscheidende Theorie, auf die wir nächste Woche eingehen. Und zwar diese Theorie, die wir nächste Woche euch näher bringen, die zeigt euch dann auch genau, warum oder wie es dann letztlich möglich ist, auch diese Rationalität mit ins Portfolio einzubringen und dadurch auch Risiken zu reduzieren. Aber wie gesagt, das kommt in der nächsten Folge. Und wenn ihr noch weitere Fragen oder Themenwünsche zu diesem Thema habt, dann schreibt uns auch gerne eine E-Mail an podcast@sparkasse-bremen.de und dann freuen wir uns, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin.
Tschüss. Tschüss.
Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.
Noch ein kurzer Hinweis und an dieser Stelle liebe Grüße aus der Rechtsabteilung. Die gesprochenen Inhalte bilden die persönliche Meinung der handelnden Person, also in den meisten Fällen von Sascha und mir, wieder. Sie stellen also keine Handlungsempfehlung zum Erwerb oder zur Veräußerung der genannten Wertpapiere oder anderer Finanzinstrumente der genannten Emittenten dar. Bei Fragen wende dich gerne an deinen Berater.